Ja, ihr seid noch immer auf der Wüstenwelle 96,6 und so weiter und so weiter. Und das ist eine Sondersendung zum 5. Oktober. Und der 5. Oktober, das ist der internationale Tag gegen Prostitution. Nicht gegen Sexualität, gegen Prostitution. Und dazu haben wir hier ein bisschen was vorbereitet. Und wir, das sind
die Silke
und die Elvira. Und später kommt noch die Marie dazu, die wir telefonisch interviewen. Und jetzt Sound ab. Eine dieser berühmten französischen Diven, ich habe mal wieder vergessen welche, äußerte sich empört und verständnislos über die Hashtag MeToo-Feministinnen. Wie kann man nur männliche Aufmerksamkeit ablehnen? Eine junge Französin erklärte dazu, Berlin wäre zwar eine schöne Stadt, aber dort fühle sie sich, als sei sie irgendwie durchsichtig. Frankreich, Sommer 2015. Es regnet. Wir haben uns in eine Kaffeebar geflüchtet. Ich stehe auf und gehe an einem Tisch voller Männer vorbei zur Toilette. Ich spüre Blicke auf mir. Meine Brust wölbt sich, mein Kinn hebt sich. In erhobener Stimmung kehre ich an unseren Tisch zurück. Italien, Frühling 1979. Auf der Piazza bedrängen mich Pfiffe. Blicke kriechen über meine Haut. Gestern Abend presste mich der junge Mann am Strand zu Boden, berührte mich, zwang mir Küsse auf, trotz meiner Gegenwehr. Meine Freundin und ihr Begleiter unterhalten sich daneben angeregt. Mein Geschrei und meine Bitten um Hilfe verhallen ungehört. »Sie habe gedacht, das sei von mir so gewollt?« erklärt sie mir hinterher. Ich erinnere mich an den Griff zwischen meine Beine in einem Moment, in dem ich mich nicht wehren konnte. Mein Rücken krümmt sich, meine Schultern wandern nach oben. Usbekistan im 21. Jahrhundert. Erinnerung einer jungen Frau auf ihrem Blog. In einem belebten öffentlichen Park bedrängt ihr Stalker sie. Auf ihre Hilferufe hin wird sie von einer Passantin als Hure beschimpft. Die wilde Frau mag Sex. Als ich jung war, hatte ich das Gefühl, dass 1000 verschiedene Frauen in mir leben. Die eine mag den muskelbepackten Macho-Man, die andere begehrt den schmachtäugigen Poeten und wieder eine will sich an den graumelierten Magier schmiegen. Die nächste findet die androgyne Lesbe ganz toll. Die nächste will mit der süßen Mädchenhaften kuscheln und die übernächste mit 3 rothaarigen Kobolden tollen und so weiter. Die eine mag sanft und ist so zärtlich und die andere wild, wilder am wildesten. 1000 Frauen, 1000 Arten zu begehren, 1000 Arten zu lieben. Leichtfüßig fröhlich, mal eben im Vorübergehen mit Schmetterlingsflügeln und glühend und tief und forever you. Neulich las ich von der Bewegung der Polyamoren. Na endlich, dachte ich. Da war diese Burlesque-Show, eine besondere Burlesque-Show. Frauen mit Handicap. Frauen mit Körpern, die in keinster Weise den Standards für Schönheit oder auch nur Normalität entsprachen. Eine peinliche Freaks-Show. Nein, diese Frauen waren schön. Je länger ich zuschaute, desto faszinierter war ich. Eine reine Frauentruppe, auch das Management war rein weiblich. Eine solche Begeisterung, eine solche Würdigung, eine solche Ausstrahlung, Freude, Fröhlichkeit, Sinnlichkeit, Verspieltheit mit dem eigenen, doch angeblich unvollkommenen Körper. Diese Frauen waren souverän. Die wilde Frau ist mächtig. Sie besitzt ihren Körper und all seine Fähigkeiten. Sie lebt alle Arten von Freude. Sie ist frei und verbindend. Sie kann leicht und heiter sein, freundlich und bodenständig und tief und leidenschaftlich, heil und heilend und sogar mystisch und heilig. Die Heilige und die Hure. In einigen matriarchalen Gesellschaften, von denen wir wissen, gibt es keine Ehe. Die Mutter kennt ihr Kind. Der Vater hat keine soziale Funktion. Er ist lediglich der Freudenbringer der Mutter. Der Pater Familias hingegen muss sich die Frau sichern, um sicher zu sein, dass deren Abkömmlinge auch die seinen sind. Aber das ist es nicht allein. Das Patriarchat ist die Struktur der Eroberungsgesellschaft. Der Kern der Eroberungsgesellschaft ist die Macht über. Der Besitz, die Ehre, die Geltung. Sie gehört zu seinem Besitz. Sie ist sein Territorium, das niemand ungestraft betreten darf. Sie steht für seine Ehre. Sie steht ihm zur Verfügung. Sie ist ihm untertan, denn er muss die Kontrolle haben. Sie darf keine Sexualität haben, zumindest keine eigene. Sie muss der Seinen zur Verfügung stehen. Ihre Sexualität muss auf seine Bedürfnisse reagieren, wie ein Apparat, an dem er die richtigen Knöpfchen drückt. Vielleicht ist es aber auch besser, sie begehrt nichts, schon gar nicht auf, und beweist ihm seine Überlegenheit durch totale Unterwerfung. Diese Mannrolle verlangt nach Dominanz und das bedürftige Mannkind nach bedingungsloser Befütterung. Nichts ist gefährlicher als eine sexuell selbstbewusste Frau, die sich nicht bezwingen lässt. Der Zugriff, der Übergriff, der Missbrauch, die Vergewaltigung, die Übertragung der Schuld des Täters auf das Opfer, die besudelte Frau, die ehrlose Frau, die dreckige Frau, die Schlampe, die Hure, das Luder, die frigide Kuh. Die Angst, die Sehnsucht, der Selbsthass, die Übelkeit, der Ekel, die Ohnmacht, die Verzweiflung, die Gefühllosigkeit, die Dissoziation, die Spaltung, die Psychose. Die Sünde, die Ehrlosigkeit. Was, du willst nicht? Bist wohl verkrampft, moralisch, traust dich nicht. Entspann dich, du willst es doch auch. Bist wohl frigide. Das heiße Luder, die Nymphomanin, die Hure, die Schlampe, das Dreckstück, Schmutz, Schund, Pornografie. Komm, lass uns schweinigeln. Musik. Ich kann nur mit Schmerz etwas fühlen. Meine Beziehungen sind darüber zerbrochen. Ich lebe mit meinem Kater. Butterfass mit süßer Sahne. War nur eine Zeile aus dem Tempellied von Inanna und Dumuzi, das Vera Zingsim im Radio intonierte. Nun muss man dazu wissen, wie so ein Buttergefäß alten Zuschnitts aussah. Ein hoher Zylinder mit einem genau passenden Stab. Ich war froh, dass man im Rundfunk keine roten Gesichter sehen kann. Wie das wohl wäre, in einer solchen Welt zu leben. Der vom heiligen Butterfass. In Japan gibt es ein Fest, zu dem unter anderem junge Frauen überdimensionale Falli durch die Straßen schaukeln. Frauen und Kinder nuckeln an bunten Lutschern in Form eines irrigierten Penises. Als eine Manga-Künstlerin in Japan einen Abguss ihrer Vagina formte und diesen vergrößerte zu einem Bötchen, mit dem sie über einen Teich schipperte, wurde sie von einem Pulk-Polizisten abgeführt wie der Serienkiller im Krimi. In den Matriarchaten der Steinzeit, so sagen einige Forscherinnen, galt die Frau aufgrund ihrer Gebärfähigkeit als Verkörperung des Göttlichen. Als eine Performance-Künstlerin und Malerin in den 80ern des vergangenen Jahrhunderts ihre Mittänzerinnen aus einer überdimensionalen Vagina heraustreten lässt, erntet sie Proteststürme von den empörten Feministinnen ihrer Unistadt. Annie Sprinkle, Performance-Künstlerin, Autorin, Regisseurin, Fernsehmoderatorin und Sexualtherapeutin, Vertreterin des Sex-Positive-Feminism und Ikone der sexuellen Aufklärung in den USA, öffnet ein Köfferchen voller Dildos und führt eine kleine lustige Sexshow auf. Wir sitzen staunend vor dem Bildschirm. Ein Flyer? Ein buntes Bild einer sexy Frau. Endlich ein Ende der Diskriminierung, ein Ende der Doppelmoral, ein Hoch auf die Sexualität, die Wertschätzung der freien, selbstbewussten Sexarbeiterin. Die Hydra e.V. Vorständin Ruby Rebelde setzt sich für die Entstigmatisierung von Sexarbeit ein. Sie ist Sexarbeiterin mit Selbstverständnis als kapitalismuskritische Feministin. Die wilde Frau hebt den gesenkten Kopf wie ein witterndes Wesen. Endlich Freiheit? Wessen Freiheit? Zitat Ruby Rebelde von Hydra. Ihr ist wichtig, das gängige Sexarbeitsnarrativ Kriminalität, Zwang und Opfer zu hinterfragen und um Aspekte wie Resilienz, Ressourcen und Identität in einer ausbeuterischen Gesellschaft zu erweitern. Freiheit. Das Schlüsselwort der Freiheit heißt Selbstbestimmung. Respekt. Und der beginnt mit Selbstrespekt. Die gerne angeführte Vergewaltigungsfantasie mancher Frau ist eben genau das, eine Fantasie. Selbstbestimmt. Vielleicht ein Gefühl der Ohnmacht, des Verbots, das da delegiert wird. Vielleicht ein verbotener Wunsch, bedient zu werden. Dies gilt für jede Begegnung, auch wenn sie angeblich einvernehmlich stattfindet. Wer bestimmt? Berlin. Ein Treffen von Terre de Femme. Eine Frau betritt den Raum und bittet die anwesenden Frauen um Hilfe. Sie ist Betreiberin eines Domina-Studios. Seit der Legalisierung, so sagt sie, hat sich die Situation der Prostituierten dramatisch verschlechtert. Hedwig von Knorre, Hebamme, Feministin und Radiofrau, ist verblüfft. Mit Prostitution hat sie sich noch nicht auseinandergesetzt. Die Frau heißt Ellen Templin und das Interview mit ihr macht wichtige Zusammenhänge und Fakten deutlich. Zum Bild der freien, selbstbewussten, glücklichen Sexarbeiterin sagt sie da: Bislang hing noch jede, die sie so reden hörte, früher oder später an der Flasche oder der Nadel. Sie selbst wurde als Kind sexuell missbraucht. Die meisten, die sich für diesen Job entscheiden, so Ellen, die seit Jahrzehnten so arbeitet, teilen dieses Schicksal und führen es in selbstzerstörerischer Weise weiter. Beim Podium des letzten Filmfestes Frauenwelten in Tübingen 2019, das wieder von Irene Jung organisiert wurde, berichteten Insider von der Wirklichkeit der Prostitution. Sandra Norak war Opfer der Loverboy-Masche. Nach ihren Erfahrungen ist Sexarbeit ganz klar Seelenmord. Das, was nicht nur an sich, sondern auch an den Frauen, die mit ihr in der Prostitution arbeiteten, beobachtet hat, erfahren hat. Und das, so Sandra, liegt an den Freiern, von denen die Frau als Ware behandelt wird, zur Benutzung freigegeben wie eine Zigarettenschachtel. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich mir einen Döner leiste oder dich, hat ein Freier zu ihr gesagt. Jungen und Mädchen in Deutschland, sagt sie, wachsen mit dem Wissen um die Käuflichkeit eines weiblichen Körpers auf. Ausstieg? Ha! Die Frauen, so Sandra, nehmen den ihnen zugewiesenen Objektcharakter an. Sie haben keine Träume mehr. Sie versinken in der Wertlosigkeit. Das Gesetz des Staates diente ihrem Loverboy als Argument, die mit organisierter Kriminalität, tatsächlich mit organisierter Kriminalität verknüpfte Prostitution, als ganz normalen Job darzustellen. Die Regierung, so schließt sie, fördert mit ihrer derzeitigen Gesetzgebung den Menschenhandel. Sandra Norak studiert inzwischen Jura und klärt junge Mädchen in den Schulen auf, um sie davor zu bewahren, dasselbe zu erleiden wie sie selbst. Eine einzelne Stimme? Nein. Eine Aussteigerin berichtete auf einer Veranstaltung in Reutlingen genau dasselbe. Lassen wir noch jemand anders zu Wort kommen. Der Kriminalkommissar AD Helmut Sporer. Er erklärt die Hintergründe dieses Gesetzes in eindrücklicher Weise. Seit dem Gesetz von 2002 haben die Bordellbetreiber das Weisungsrecht. Das heißt, sie können den Frauen alles vorschreiben, was sie wollen. Niemand kann etwas dagegen tun. 2010 verfasste er das Augsburger Modell, das vorsieht, dass Prostitution nur selbstständig, also nicht im Angestelltenstatus, sondern nur selbstständig und erst ab 21 Jahren ausgeübt werden darf. Eine Untersuchungspflicht folgt den Wünschen der Betroffenen, mit denen die Beamten gesprochen hatten. Sporer wurde zwar eingeladen zu Talkshows und so weiter, aber er stieß mit seinen Erfahrungen und Empfehlungen aus der Praxis auf weitgehende Ignoranz. Zu dem Gesetz von 2017 sagte ihm ein Bordellbetreiber, er habe es nicht besser machen können. Ein Ergebnis der Bordelllobby, sagt Sporer. Ganz anderes wusste Kommissar Simon Häggström über die Erfahrungen mit dem nordischen Modell in Schweden zu berichten. Hier ist nicht nur der Sexkauf verboten, also der Kauf, nicht das Anbieten, sondern der Kauf. Und es gibt auch Ausstiegshilfen für die betroffenen Frauen, die Prostituierten. Das Gesetz habe nicht nur einen dramatischen Rückgang von Menschenhandel und Prostitution zur Folge gehabt, es weckte auch das Bewusstsein der Zivilgesellschaft für das Zerstörerische der Prostitution für die gesamte Gesellschaft. Und unsere Gesellschaft? Ich habe meiner Nachbarin davon erzählt, sie ist IT-Spezialistin und sie betreut das Stuttgarter Baurechtsamt digital. Derjenige, der für das betreffende Gebiet in Stuttgart zuständig ist, habe ihr erzählt, ja, er müsse ab und zu in diese Häuser. Und was er da sieht? Von denen macht es keine freiwillig. Sexualität als grundlegende menschliche Veranlagung drückt die gesamte Bandbreite menschlichen Seins aus. Sie ist bestimmt von Veranlagung, Prägung, Erfahrung und den Gegebenheiten des kulturellen, gesellschaftlichen und persönlichen Umfelds. Ob das eigene Erleben ein freud- oder leidvolles ist, Sexualität als heilsam, nährend, verbindend erfahren wird oder als verletzend, ob sie als Zuwendung oder Verletzung gelebt wird, als Fülle des Lebens oder als Sucht, in Würde und auch Selbstliebe oder als Reinszenierung eines Traumas. All das wird die jeweilige Deutung des Themas sicher beeinflussen. Aber dass das Bild der fröhlichen, selbstbewussten Sexarbeiterin, die für die Befreiung der gesunden Sexualität arbeitet, allerhöchstens, wenn überhaupt, in einer Nische existiert, der überwiegende Teil des Prostitutionsgeschäfts aber durch Menschenhandel bestimmt ist, das ist keine Meinung. Die Quellen dazu sind vielfältig und seriös. Es sind nachprüfbare Fakten. Dass Hydra und andere Hurenprojekte Propagandainstrumente von Bordellbesitzern sind, dafür haben Journalistinnen sowohl Indizien als auch Nachweise gefunden. Den Link zum entsprechenden Artikel findet ihr auf unserem Blog Frauen am Mikro. Und dies führt zu dem Schluss, dass es sich bei den Informationsveranstaltungen von Hydra um gezielte Täuschungen handelt. Dass ich das nordische Modell als wichtiges Instrument der Veränderung betrachte, das ist eine Meinung. Sie stützt sich auf Informationen über die Erfahrungen in Ländern, in denen es bereits umgesetzt wird. Welche Maßnahmen, Regelungen, Gesetze und Initiativen welche Wirkung haben, das wird erst Fakt, wenn sie durchgeführt sind. Nachweisbare Tatsache ist jedoch, dass der Sexkauf in unserer Gesellschaft zum allergrößten Teil auf Menschenhandel basiert. Die Frau als Ware, der käufliche Zugriff auf ihren Körper selbstverständlich und gesellschaftlich akzeptiert. Die Frauen gehandelt und behandelt wie Vieh, eingesperrt in ihren Zimmern wie Vieh in Boxen. Vom horrenden Gewinn bleibt bei ihnen am wenigsten. Den nehmen sich die Betreiber der Bordelle genauso wie die Corona-Hilfen. Nicht zufällig sind die Akteure nicht selten Angehörige stark patriarchaler Gesellschaften. Auf diesen lukrativen, tausendfachen täglichen Missbrauch, die Zerstörung weiblicher Würde, weiblichen Selbstwertes, seelischer und physischer Gesundheit, lassen die Menschenhändler durch die von ihnen gesteuerten Hurenprojekte das bunte Bild der freien Sexarbeiterin des glücklichen Utopia kleben. Sie verkaufen ihre Verbrechen an Frauen als Feminismus. Meine 1000 Frauen werden zu Furien. wem das jetzt ein bisschen so dick aufgetragen erscheint, die Links zu den erwähnten Interviews mit Insidern findet ihr auf unserem Blog und Podcast Frauen am Mikro. Besonders das Interview mit Ellen Templin, der Frau, die jahrzehntelang ein Domina-Studio betrieben hat, ist da sehr erhellend. Auch das Podium, auf dem Insider aufgetreten sind, zum Terre des Femmes Podium, ist da sehr erhellend. Wir hier werden heute allerdings ein Live-Interview mit einer führen, die für ihr Engagement vor einiger Zeit einen Preis bekommen hat. Silke, konntest du schon eine Verbindung herstellen?
Noch nicht.
Noch nicht, noch aber nicht. Es müsste klappen. Wir haben schon mal mit ihr gesprochen, dass sie sich bereithält um diese Zeit. Okay, die Verbindung steht, höre ich im Hintergrund. Es ist eben auch so, dass wir die Musik hier selber machen. Alles, was ihr gehört habt, ist live. Wir sind mit Text und Musik live hier.